Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts bei Teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus. Schön, dass wir uns wieder treffen.
Auf jeden Fall. Und wir haben uns in den vergangenen Tagen schon ganz intensiv mit diversen neuen Mobiltelefonen und auch Smartwatches beschäftigt.
Richtig, das stimmt, denn wir haben in der Redaktion schon das iPhone 15 Plus und das iPhone 15 Pro begrüßen dürfen. Und das Pro Max.
Ja, und das Pro Max. Also insofern drei von vier neuen Apple-Geräten haben wir da. Außerdem die Apple Watch Series 9. Und zwar hier das 45 mm Modell, also die größere Version.
Genau, also ich habe mir als allererstes dann mal, weil es auch zuerst kam, das iPhone 15 Plus angeschaut. Das haben wir dann natürlich erstmal schön ausgepackt und begutachtet. Und dann haben wir es dann auch ins Testlabor geschickt. Also erster Eindruck, sieht aus wie ein iPhone 14 Plus, bis natürlich auf die Dynamic Island, denn die hat Apple jetzt auch in die, nennen wir sie dann mal, Standardmodelle gebracht. Das heißt, diese pillenförmige Einbuchtung, was ja eigentlich keine Einbuchtung richtig ist, das ist ja eher ein Softwarespiel, die gibt es jetzt auch im iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Das ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ansonsten sind sich die beiden Modelle ziemlich ähnlich. Es gibt da auf der Rückseite wird es irgendwie als durchgefärbtes Glas bezeichnet. Das heißt, das Apple-Logo, was da auf der Rückseite ist, das nimmt dann auch so die jeweilige Gehäusefarbe an. Ich glaube, 5 Stück gibt es von iPhone 15, iPhone 15 Plus und sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Aber die Unterschiede optisch bis auf die fehlende Badewannen-Notch, von der sich Apple jetzt endlich mal seit dem iPhone 10 von 2017 verabschiedet hat, die ist dann auf jeden Fall weg. Das sieht natürlich dann auch moderner aus. Und aber wenn es um die
Ist aber immer noch größer als diese kleinen Punkte, kann man es eigentlich sagen, wie es bei diversen Android-Herstellern mittlerweile der Fall ist.
Genau, richtig. Also über die Dynamic Island kann man ja sagen, was man will. Man muss halt schauen, für was man die so benutzt. Das ist auf jeden Fall ein nettes Feature, wenn du so Live-Aktivitäten tracken willst. Das muss aber dann auch erstmal alles unterstützt werden. Das heißt, wenn du irgendwie Flightly, die App, wo du irgendwie deine Flugaktivität tracken kannst, wo das irgendwie oben schön angezeigt wird, musst du dir aber natürlich auch für bezahlen. Dann gibt es natürlich diverse Apple-eigene Lösungen. Das heißt, du stellst einen Timer, dann wird er oben angezeigt, ist auch ganz nett. Du nimmst einen Anruf entgegen oder lehnst ihn darüber halt auch ab. Oder wenn du Medien widerspielst, kannst du direkt drauf, kannst einen Song weiter switchen oder dann beispielsweise direkt dann Apple Music öffnen oder sowas. Oder die Podcast-App. Das funktioniert natürlich alles wunderbar. Kann man nicht meckern. Gibt es dann jetzt eben auch in der normalen iPhone-Serie, also in den Standardmodellen 15 und 15 Plus. Muss man dann eben so hinnehmen. Wenn man es nicht braucht, kann man es natürlich vielleicht auch einfach nicht nutzen. Die wirklich größeren Unterschiede, die sind natürlich dann im Inneren zu finden, wenn man jetzt iPhone 15 Plus und iPhone 14 Plus vergleichen möchte. Das heißt, Apple macht es in diesem Jahr genauso, wie es schon im vergangenen Jahr war. Das heißt, die Pro-Features aus der vergangenen Serie, also das heißt iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, davon werden jetzt ein paar rübergeholt in die Standardmodelle der neuen Serie. Angefangen beim Prozessor, also der A16-Chip, der beim iPhone 14 Pro eingeführt wurde, den gibt es jetzt im iPhone 15. Und jetzt neu die 48-Megapixel-Kamera, die eben auch mit dem iPhone 14 Pro eingeführt wurde, gibt es jetzt auch in den Standardmodellen. Allerdings hier mit der Neuerung im Vergleich zu den alten Pro-Modellen, dass man irgendwie noch dass man erweiterte Aufnahmemöglichkeiten hat. Das heißt nicht nur dieser 48-Megapixel-Modus im RAW-Format, sondern halt auch einfach Aufnahmen, die im 24-Megapixel-Modus möglich sind. Die haben wir dann auch im Test verglichen, also im normalen Standard 12, 24 und 48. Es ist letztlich das, was man schon seit langem kennt, seitdem es die hochauflösenden Sensoren gibt. Es gibt eine bessere Detaildarstellung in Aufnahmen im Vergleich zu Aufnahmen mit weniger Megapixeln. Das ist dann relativ eindeutig. Da macht natürlich die 48-Megapixel-Aufnahme im Gesamteindruck noch einen besseren Eindruck. Aber das nimmt man dann eben halt auch so mit. Und natürlich USB-C, ganz neu. Haha, Apple hat es gemacht. Natürlich auch nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern weil es natürlich auch irgendwie künftig dann eben eine EU-Vorgabe ist. Nur hier bei dem normalen iPhone 15 und iPhone 15 Plus gibt es natürlich eine kleine Kritik. Also USB 2 wird unterstützt, also die wirklich mit der höheren Datenübertragungsgeschwindigkeit, das gibt es dann nur im iPhone 15 Pro und Max.
Wobei es ja ohnehin nicht ganz so einfach ist, je nachdem, was man da hin und her transferieren will. Das ist ja nach wie vor beim iPhone eigentlich ein Drama. Also selbst Fotos irgendwie rüberziehen ist ja nicht so einfach wie bei einem Android-Gerät anschließen, taucht im Windows Explorer oder Finder auf und läuft.
Ja, das ist dann eben so, genau, richtig. Aber es ist, ich sag mal so, das, ne, man hat ja mittlerweile viele Geräte im Einsatz, dann hast du irgendwie einen Laptop, dann hast du einen Kopfhörer, dann hast du dies und jenes noch, die alle irgendwie ihren USB-C-Stecker haben. Es fällt halt jetzt ein Kabel weg, wenn man eins der neuen Geräte hat. Dann benutzt du halt einfach dieses USB-C-Kabel, was du sowieso schon immer benutzt, und lädst dann damit eben das iPhone auf und musst nicht irgendwie gucken, dass du ein passendes Lightning-Kabel hast, was natürlich auch praktisch ist, wenn man mal unterwegs ist bei Freunden oder was auch immer und hat irgendwie nichts dabei, dann kann man natürlich da den USB-C-Stecker benutzen, wenn die gerade kein iPhone zur Hand haben und eben keinen Lightning-Anschluss haben, keinen alten. Das ist dann natürlich
auch praktisch. Man kann das aber, wenn man aus dem Apple-Universum kommt, auch umgekehrt sehen. Also ich habe noch AirPods Pro und AirPods Max mit Lightning-Anschluss. Ich habe noch zugegeben ältere Siri-Remotes mit Lightning-Anschluss. Ich habe noch Mäuse und Tastaturen für den Mac mit Lightning-Anschluss. Also bei mir wird das Kabelchaos eher größer, wenn ich jetzt plötzlich ein iPhone betreiben soll, das USB-C hat.
Das muss man natürlich bedenken. Also wenn man jetzt komplett übersiedeln will, dann müsstest du ja alle Geräte wechseln, damit du dann auch überall USB-C hast. Das ist klar. Also
da man so AirPods Max für 500-600 Euro jetzt auch nicht jede Woche oder so neu kauft.
Richtig.
Und selbst die AirPods Pro gibt es ja wenigstens mittlerweile für mit USB-C.
Genau.
Max ja noch nicht. Da rechnet man ja für das nächste Jahr mit einem neuen Modell. Wobei bei den AirPods Pro muss man halt auch sagen, die kosten dann auch schon wieder knapp 300 Euro. Ich glaube 279 aktuell. Und mit USB-C. Und was ich von Apple auf gut Deutsch gesagt ein bisschen arschig finde: Warum kann man dieses verdammte Case nicht einzeln kaufen? Ja. Einfach nur, um USB-C zu haben. Das ist eigentlich den Kunden gegenüber, die praktisch neue brauchen, nur wegen dem Ladecase, ist es eigentlich eine Frechheit, finde ich.
Ja, das müsste man auf jeden Fall machen können. Also das ist eigentlich, weiß nicht, wo das Problem dann sein sollte. Das ist auf jeden Fall ein guter Einwand.
Ja. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wenn dann wirklich mal alles auf USB-C umgestellt ist, dann ist es ja gut. Aber wie gesagt, das sehe ich in meinem eigenen Haushalt, das wird eine wirklich sehr, sehr lange Übergangszeit sein. Das hat man ja auch damals schon gehabt bei anderen Herstellern, als es dann von Micro-USB auf USB-C ging oder auch von Mini-USB auf Micro-USB. Ich fürchte, bis man da dann wirklich alles auf USB-C hat, dann kommt wahrscheinlich USB-D oder keine Ahnung, auf jeden Fall der nächste Standard, der dann vielleicht wieder einen anderen Stecker hat. Also ich glaube, das, was da eigentlich die Absicht war mit dieser Vorschrift, ich glaube, das Gegenteil wird erreicht. Millionen von Lightning-Kabeln werden im Laufe der nächsten Jahre ausgemustert, und ob man jetzt neue kauft, ich weiß es nicht. Also es ist... Ist eine zweischneidige Sache. Wenn das wirklich so wäre, man kauft ein neues iPhone, hat dann alles mit einem Anschluss. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze drumherum bedenkt, finde ich persönlich gar nicht so optimal.
Ja, die
muss ich ganz ehrlich zugeben.
Die Lightning-Kabel können dann quasi auch gar nicht vom Markt verschwinden. Das heißt, wenn du dir jetzt erst ein iPhone 14 Pro gekauft hast, vielleicht vor 3-4 Monaten, ist ja irgendwie auch noch ein aktuelles Gerät. Und klar, du willst das 5 Jahre lang nutzen und dir geht das Kabel kaputt und du verlierst es, dann wirst du ja Ersatz haben müssen, wenn du nur das eine hast.
Das absolut.
Muss man natürlich noch im Zubehör berücksichtigen. Das kann man nicht
einfach... Wirst du kriegen. Ich meine, es gibt ja auch heute noch Micro-USB-Kabel.
Ja, genau.
Ja. Ich habe auch noch Mobile Hotspots zum Beispiel, die jetzt nicht mehr ganz aktuell sind. Das war halt auch so eine Produktkategorie, wo man nicht alle paar Jahre ein neues braucht, sondern was halt noch eine Weile hält, bis, was weiß ich, der Akku mal irgendwann schlapp macht und es gibt keine neuen mehr oder so. Auch noch Micro-USB. Das heißt also, unterwegs muss man selbst das noch berücksichtigen, je nachdem, was man tatsächlich an Gerätepark hat.
Ja, das stimmt. Ja, na gut. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen was zum iPhone 15 Pro sagen, denn
ja,
das ist ja eigentlich der direkte Vergleich. Ne? Also man merkt, wie stark halt Apple wieder zwischen Standard und Pro differenziert.
Das dieses heißt, Mal ja dann auch noch mal zwischen Pro und Pro Max.
Müsstest du dann auch noch mal machen, das ist ja quasi auch neu. Ja. Also ich meine, klar war ja immer größeres Display beziehungsweise kleineres Display, größerer Akku beziehungsweise kleinerer Akku, das ist klar. Die Unterschiede ergeben sich ja, sonst waren die Geräte ja immer gleich. Aber ich sag mal, diese wirklich neuen Features, wenn du das Neueste vom Neuesten im Apple-Kosmos haben willst, dann wirst du zum Pro-Modell greifen müssen. Also hier wird ja ganz stark mit diesem Titanrahmen geworben. Was ich persönlich ja, also wenn mir jetzt erstmal egal, was das für ein Material ist, aber den Vorteil, den ich jetzt dabei sehe, ist einfach das Gewicht. Ich habe jetzt kein Problem Absolut. Mit einem 206 Gramm schweren iPhone 14 Pro. Aber es ist doch sehr erstaunlich, dass das iPhone 15 Pro im Direktvergleich nur noch 187 Gramm wiegt. Das merkst du einfach in der Hand. Nicht nur am Papier, sondern in der Hand.
Wo du es halt wirklich deutlich merkst, ist es beim Pro Max.
Richtig, genau.
240 Gramm beim 14er versus 221 Gramm beim 15er. Also ich muss ehrlich sagen, das 14 Pro Max, auch wenn ich es noch ein Jahr verwenden werde, es ist mir eigentlich zu schwer. Das ist schwerer als früher ein Nokia-Communicator. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Ding konnte man aufklappen, hatte eine richtige Querztastatur und alles, konnte man viel produktiver arbeiten. Dieses Gerät war irgendwie 230 oder so. Also wirklich, das iPhone ist, oder war, muss man sagen, das vom letzten Jahr, war schwerer als ein Nokia-Communicator. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ja, Kameramodul, das wiegt alles und so, aber nichtsdestotrotz, das war oder ist mir vom Gewicht her ehrlich gesagt zu hoch. War ja fast beim 13 Pro Max schon genauso. Das 12er wiederum, das war das letzte, was auch noch so um die 220 Gramm gewogen hat, wie es jetzt wieder beim 15 Pro Max der Fall ist. Das finde ich ist noch im Rahmen. Also man könnte jetzt sagen, die paar Gramm, die merkt man gar nicht. Oh doch, die merkt man doch. Gerade bei längerer Nutzung wird an die Hand schon ziemlich schwer irgendwann.
Ja, 240 Gramm ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das muss man halt wissen und man kann natürlich auch die Leute verstehen, die dann sagen, ja, ich will so ein teures Gerät halt einfach nicht ohne Case nutzen und dann hast du das noch da drum. Das kann zwar alles ein leichtes Case sein, aber dennoch wiegt das und das macht das ganze Gerät noch schwerer. Und in diesem Zusammenhang fällt mir halt einfach das Honor Magic V2 ein, was wir auf der IFA gesehen haben, das Foldable, ja, die eigentlich ja dafür bekannt sind, dass sie halt natürlich schwerer sind, was ja auch in Ordnung ist, sag jetzt mal so ein Galaxy Z Fold 5 mit 253 Gramm. Klar. Das ist ja absolut in Ordnung, aber wenn du dir halt überlegst, dass das normale 14 Pro Max 240 schon wiegt, ist das natürlich einfach unfassbar schwer und das Honor Magic V2 wiegt 231 Gramm. Das ist dann schon heftig, wenn du ein normales iPhone hast, was so schwer ist. Das auf jeden Fall positiv zu bewerten, dass wir jetzt ein ganz großes iPhone haben, was leichter geworden ist. Und natürlich auch das kleine Pro-Modell. Also das ist ja ähnlich, glaube ich, wie das Galaxy S23 vom Gewicht her.
Ja, genau.
Genau, das ist auf jeden Fall
also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dadurch liegt das Gerät viel besser in der Hand, obwohl es groß ist. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob es optische Täuschung ist, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das Display näher an den Rand ist. Also dass Apple nicht so viel Platz am Rand verschwendet, wie das bei früheren Modellen der Fall war.
Absolut. Die Displayränder sind schmaler geworden. Also ich sag mal, jetzt Nutzer, die jetzt direkt umsteigen vom 14 Pro oder Pro Max, die werden das sicherlich sehen, wenn sie da jetzt schon ein Jahr lang drauf geguckt haben. Aber diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, also man müsste sie dann schon nebeneinander legen, um dann den Unterschied direkt sehen zu können. Aber schön ist es auf jeden Fall. Es ist ein bisschen näher rangerückt. Wenn man sich das jetzt anschaut, wirkt das dann nochmal ein bisschen moderner, weil andere Hersteller machen das mit ihren Curved-Displays. Die erwecken ja den Eindruck, als wäre es noch schmaler. Da geht natürlich grundsätzlich noch mehr. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ne? Also Es ist ja nichts, wofür man jetzt irgendwie extra mehr bezahlt, ja, dass die Displayränder ein bisschen kleiner sind. Das nimmt man ja mit. Genau.
Nee, das gefällt mir also auch sehr gut, muss ich sagen. Das sind im Prinzip so die Highlights. Displaymäßig kein Unterschied, oder? Zur 14er Generation. Also jetzt nominell vielleicht schon, aber ich meine, jetzt, wenn man so ganz normal drauf guckt, ist das ähnlich. Kräftige, trotzdem naturgetreue Farben, richtig, keine einzelnen Pixel erkennbar. Also Displays sind tatsächlich gut, sehr gut, muss ich sagen. Spiegeln ein bisschen, aber das kriegst du nie ganz weg, das ist ganz normal. Aber ich finde diesbezüglich nach wie vor Top-Verarbeitung, muss man auch sagen, ohne jeden Tadel. Also das ist völlig einwandfrei, da kann man auch nicht meckern. Also insofern, die Hardware ist schon wirklich gut, da kann man nichts sagen.
Genau, man kriegt hier auf jeden Fall ein iPhone, das aussieht wie ein iPhone und ein iPhone ist, und man sollte dann auch sich darauf verlassen können, dass das über einige Jahre dann auch entsprechend mit Updates versorgt wird. Das ist dann eben bei Apple so, dafür bezahlt man ja nun irgendwie auch Geld. Andere Hersteller ziehen natürlich nach. Jetzt jüngstes Beispiel Xiaomi mit der 13T-Serie, die sagen, okay, wir haben jetzt hier auch die 4+5-Regel, 4 große Android-Updates und 5 Jahre lang Sicherheits-Updates. Das ist ja immer, das machen zwar immer mehr Hersteller, aber es ist immer noch nicht so, dass das auch so kommuniziert wird und auch nicht Standard. Gut, Apple sagt jetzt, ich weiß nicht, ob die da sich konkret zu äußern, aber
ich glaube, die sagen da konkret gar nichts, die machen es einfach.
Genau, die Statistiken ergeben ja, dass 5 bis 6 große US-Updates drin sind. Also da kann man ja dann von ausgehen und dass dann irgendwann fallen die alten Geräte dann zurück. Aber ich sag mal, da kann man sich dann schon drauf verlassen, dass so lange dann eben auch die Geräte das bekommen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Unterschied, also die Highlights hatten wir schon, es wird jetzt hier nochmal ein bisschen was am Prozessor gemacht, das heißt, nur in den Pro-Modellen gibt es einen neuen Prozessor, der heißt A17 Pro. Da hat Apple ja auf der Keynote auch gesagt, wir machen hier etwas in Richtung Gaming, also wir machen hier ein bisschen was anderes, das heißt, da kam die Info jetzt auch kürzlich erst raus, also es gibt zwei Spiele, die sonst halt, also für Mac gibt es die natürlich schon, aber sonst eigentlich nur für die Konsolen, also Xbox oder PlayStation, und für PC verfügbar sind, Resident Evil Village und Resident Evil 4. Und da soll ja der neue Prozessor, also sprich iPhone 15 Pro und Pro Max, die sollen da irgendwie brillieren. Die Spiele sind noch nicht veröffentlicht worden, kommen voraussichtlich Ende Oktober, beziehungsweise das andere dann Ende Dezember, und das wird natürlich mal interessant sein, wie die Geräte dann performen. Und da werden dann halt tatsächlich auch nur die neuen Pro-Modelle unterstützt und halt verschiedene iPads mit M1-Prozessor. Das müsste man sich dann halt mal angucken. Ich sag mal, es ist jetzt nicht der einzige Grund, ich meine, wahrscheinlich wirst du sowas machen müssen, um sagen zu können, schlussendlich, ja, ich bringe jetzt das Gerät oder diesen Prozessor, der da drin steckt, an seine Grenzen. Im normalen Alltag, wenn du deine Standards damit machst, das iPhone 14 Pro, beziehungsweise dann das iPhone 15 und iPhone 15 Plus mit dem gleichen Prozessor, die sind ebenso schnell und flüssig.
Also selbst mein iPhone 13 Pro Max, das ich als Testgerät für Beta-Version, da habe ich jetzt auch die 17.1 ganz frisch drauf, noch verwende. Selbst das ist nach wie vor so für die ganz normalen Alltagsanwendungen noch wirklich hervorragend. Sogar der Akku bei dem mittlerweile 2 Jahre alten Gerät ist noch bei über 90%. Sprich, selbst akkumäßig muss ich sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie mit den Geräten umgeht, dann hält das auch seine gut und gerne 3 Jahre, bevor man dann vielleicht doch mal den Akku tauschen muss. Und das ist schon solide, kann man nicht anders sagen.
Stimmt. Große Kritik noch bei den Standard-iPhones. The Promotion, wie Apple seine adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hertz nennt, gibt es auch wieder nur im Pro-Modell. Also hier bleibt bei 60 Hertz. Ne, das ist halt so eine Sache für sich. Also es gibt mit Sicherheit auch Nutzer, die das gar nicht brauchen. Kann man ja auch ausschalten. Aber es lässt sich halt nicht drum herumreden, dass das ein modernes Feature ist und dass das eben einfach auch nett ist.
Bei anderen Herstellern mittlerweile gang und gäbe ist.
Gang und gäbe ist, fängt jetzt hier, sind wir wieder mal bei der Xiaomi 13T-Serie, bis zu 144 Hertz, und die Geräte sind je nach Modell ab 650 Euro, also auch nochmal teilweise günstiger, deutlich günstiger als so ein iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Klar, eine Anwendung muss das unterstützen, aber ich sag mal, bei den Standards, so wie Scrollen, Webseiten und sowas, da merkst du einfach den Unterschied oder je nach Social Media App. Ich finde, das gehört einfach irgendwie dazu, dass man dann irgendwie auch so ein modernes Feature hat. Das ist einfach so. Ob man es jetzt mag oder nicht, absolut, dann soll man es halt ausschalten, aber ich sag mal, 120 Hertz in so einem teuren Gerät müsste eigentlich Standard sein, das kann man nicht anders sagen.
Absolut. Was mir gut gefällt beim Pro Max ist tatsächlich die Kamera. Das ist ja auch der große Unterschied gegenüber dem normalen Pro sozusagen. Fünffach optischer Zoom dank der Periskopkamera statt dreifach optischem Zoom.
Richtig.
Und gegenüber dem 14 Pro wird jetzt bis zu 25-fach Zoom unterstützt. Beim 14er waren es noch 15-fach.
Richtig.
Ich habe das so im ersten Test mal kurz mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra verglichen. Die waren relativ nah beieinander. Samsung, muss ich sagen, war aber trotzdem noch ein Tick besser. Bei einem einzigen Motiv, muss ich sagen, das muss man die nächsten Wochen sicherlich noch diverse Male wiederholen, muss gucken, wie es wirklich ist, auch bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Aber so auf den ersten Blick muss ich sagen, dass man hat Apple tatsächlich in diesem Jahr kameramäßig, sagen wir mal, die Verbesserung gebracht, die ich mir fast vom vergangenen Jahr wo es dann erstmals bei den Pro-Modellen 48-Megapixel-Sensoren gab, schon gewünscht hätte, oder bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, das kam jetzt dieses Jahr erst immerhin. Und wie gesagt, es ist ein Tick schlechter als Samsung, aber es ist immer noch wirklich verdammt gut, gerade auch im Vergleich zu früheren Modellen.
Ja. Was auf jeden Fall auch noch interessant sein wird, ist der Pro-Vergleich mit dem Pixel 7 Pro, beziehungsweise dann auch jetzt bald, ne, da kommt ja die nächste Konkurrenz am 4. Oktober mit dem Pixel 8 Pro. Mhm. Das wird natürlich interessant sein, wie dann so das iPhone 15 Pro oder dann eben nochmal das bessere Pro Max, die Kamera davon, im direkten Vergleich abschneiden wird, weil die Geräte sind ja nun auch auf einem Top-Niveau von Google, was die Kameraleistung definitiv angeht. Ja, muss man auf jeden Fall schauen.
Ich bin gespannt. Wir werden das natürlich in den nächsten Wochen auch weiter untersuchen. Ich habe mir ja noch die Apple Watch Series 9 angesehen. Ich sag mal so, die ist ein solides Upgrade gegenüber der Series 8, Series 7. Wer eine der vergangenen beiden Generationen hat, kann sich das Update eigentlich sparen, muss ich ehrlich sagen. Wer von der älteren Version noch kommt, ja, da kann man drüber nachdenken, das Display ist heller, der Akku hält dann wieder länger, was dann weniger tatsächlich so ist, dass der Akku besser ist, sondern einfach die älteren Unsen halt entsprechend abgenutzt schon.
Richtig.
Das System läuft schnell. Man hat ja zum ersten Mal nicht nur einen neuen Aufkleber draufgekippt, sondern erst zum ersten Mal seit 2020 auch wirklich mal einen neuen Prozessor in der Apple Watch verbaut. Der läuft schnell, aber ich habe im Vergleich eine Series 7 ausprobiert. Ganz ehrlich, im normalen Alltag fällt das nicht wirklich auf. Der viel größere Sprung bei der Apple Watch ist das, was auch die älteren Uhren bekommen, nämlich WatchOS 10 mit Widgets und solchen Features. Also softwaremäßig hat sich bei der Apple Watch dieses Jahr wesentlich mehr getan als hardwaremäßig. Akkumäßig muss ich sagen, da ist es auch nach wie vor so, dass Apple von 18 Stunden All-Day Battery Life, wie sie immer sagen, sprechen. Das ist natürlich sehr, sehr pessimistisch. Also richtig, je nach Nutzung komme ich da auf bis zu 2 Tage. Bei dir sieht es wieder anders aus. Du bist teilweise auch mal nur mit Apple Watch unterwegs, also ohne iPhone, wo dann auch die eSIM zu tun hat. Richtig. Dann noch Tracking nebenbei. Das zieht natürlich am Akku. Das muss man auch berücksichtigen. Da ist dann ein neues Modell vielleicht schon im Vorteil. Nur ich muss ehrlich sagen, privat nutze ich auch eine Apple Watch Ultra. Erste Generation, muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich akkumäßig, das ist die Referenz, muss man sagen. Das ist ja fast wie früher eine Pebble. Und die konnte ja im Prinzip nichts außer Benachrichtigungen anzeigen und hatte noch so ein Monochrom-Display. Aber die, muss ich sagen, ist, also A, das schöne große Display ist natürlich schon toll. Passt jetzt nicht an jede zarte Frauenhand, auch klar. Aber auch das ist eine feine Sache. Und der starke verbaute Akku, der ist natürlich wirklich auch toll. Wie gesagt, Apple Watch Series 9, gelungenes, solides Update Aber wer eine Series 8 oder Series 7 hat, der muss definitiv nicht drüber nachdenken. Der kann seine bestehende Uhr weiterverwenden. Die Vorteile sind einfach zu klein, um da umzusteigen. Dieses Double Tap-Feature, das kommt ja erst mit watchOS 10.1 voraussichtlich Ende Oktober. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Neuerung, ob man die jetzt zwingend braucht und ein paar hundert Euro für eine neue Uhr ausgibt. Wenn man jetzt eh eine neue kauft und dann zwischen der SE oder dem Vorgänger oder wie auch immer und der neuen entscheidet, da kann man dann schon sagen, okay, die 100 Euro mehr, die gönne ich mir, dann nehme ich gleich das aktuelle Modell, wird dann vielleicht auch firmwaremäßig ein Jahr länger unterstützt oder so. Aber wer jetzt schon eine Uhr hat, die gut läuft und jetzt nicht schon 5, 6 Jahre alt ist, würde ich sagen, weiter nutzen.
Sehe ich genauso.
Jo, dann denke ich mal, haben wir doch schon mal eine runde Geschichte sozusagen. Werden natürlich die Geräte weiter testen in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen und dann auch kontinuierlich darüber berichten, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir
Ich
und
danke
würde
dir,
sagen,
Markus.
bis demnächst.
Bis demnächst. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.